Direkt aus Europa, Nummer 300, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Pirna auf 93,2.
Uhr, die Nachrichten. Bundeskanzlerin Merkel hat zu gemeinsamen Anstrengungen für eine Erneuerung des Landes aufgerufen. Ziel müsse es sein, die Bundesrepublik in 10 Jahren wieder an die Spitze Europas zu bringen, sagte Frau Merkel in ihrer Neujahrsansprache. Als Hauptaufgabe nannte sie die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin können Sie im Wortlaut im Anschluss an unsere Nachrichten hören. Morgen wechselnd, vielfach auch stark bewölkt, mit Höchstwerten zwischen 0 und plus 4 Grad. Am Rhein zeitweise Regen oder Schneeregen. Soweit die Meldungen.
Es ist 18.03 Uhr. Im Programm von Deutschlandradio Kultur folgt nun die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, was kann man alles in einem Jahr erreichen? Es ist eine ganze Menge. Wie wäre es, wenn wir uns heute Abend das Ziel setzen, im kommenden Jahr überall noch ein wenig mehr als bisher zu vollbringen? Das kann jeder von uns. Zu Hause, in der Familie, mit Kindern, in der Schule, am Arbeitsplatz, mit Kranken, mit Behinderten, mit bei uns lebenden Ausländern, in Vereinen, in Selbsthilfegruppen, in Bürgerinitiativen, in Kirchen und vielem mehr. Und auch in der Politik. So ist die neue Bundesregierung an die Arbeit gegangen. Unerreichbare Ziele setzen? Das ist nicht unsere Art. Unhaltbare Versprechungen machen? Davon haben Sie zu Recht genug. Viele kleine Schritte gehen, die aber in die richtige Richtung. So haben wir angefangen. Und dabei ein Ziel fest im Blick: unser Land in 10 Jahren wieder an die Spitze Europas zu führen. Und zwar, weil jeder von uns ganz persönlich etwas davon hat. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Und wenn wir auch bei uns zu Hause künftig unsere Probleme in den Griff bekommen wollen, und zwar auch das Problem Nummer 1, das ist ohne Zweifel die erschreckend hohe Arbeitslosigkeit, dann müssen wir noch mehr als bisher tun. Genau das hat sich meine Regierung vorgenommen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte, dass Sie Ihre Ideen für sich und Ihre Familien verwirklichen können. Deutschland ist das Land der Ideen. Aber von unseren Ideen leben, das können wir nur, wenn wir sie auch in die Tat umsetzen. Überraschen wir uns damit, was möglich ist. Fangen wir einfach an, ab morgen früh. Heute Abend aber feiern wir erst einmal. Oder wir sind mit den Menschen zusammen, die unsere Hilfe, ein liebendes Wort brauchen, oder die umgekehrt uns Zuspruch und Trost geben. Ich wünsche Ihnen ein gutes, ein erfülltes und ein gesegnetes neues Jahr 2006.
Sie hörten die Neujahrsansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Oliver Thoma. Schönen guten Morgen. Minuten vor 8, die Zeit fürs Podium im Deutschlandfunk. Jetzt um die Weihnachtstage haben Pfarrer, Pastoren, alle Kirchenleute eigentlich richtig Stress auf dem Land. Mal richtig Stress. Das würden allerdings nur Städter sagen, die keine Ahnung haben. Die Realität ist nämlich anders. Landfahrerin Rose Möllhoff-Mülius zum Beispiel hat das ganze Jahr richtig gut zu tun. Sie lebt in Wustrau bei Neuruppin und sie ist insgesamt aber für 11 Gemeinden zuständig und deswegen ständig unterwegs. Und Sebastian Engelbrecht war mit ihr unterwegs.
Pfarrerin Rose Möllhoff-Mülius, eine schmale Frau mit blassem Gesicht, tritt vor die Tür des Pfarrhauses von Wustrau. Ein idyllisches Dorf am Ruppiner See, 70 Kilometer nordwestlich von Berlin. Sie steigt in ihren blauen japanischen Mittelklassewagen. Im Jahr fährt sie 30.000 Kilometer über die Landstraßen von Wustrau nach Walchow, Langen, Protzen, Radensleben, Gnevico, Buskow, Lichtenberg, Nidwerda, Karve und Stöffin. In jedem Ort steht eine Dorfkirche, wartet eine Gemeinde auf Besuch, Seelsorge und Gottesdienste. In allen 11 Gemeinden gibt es einen Frauenkreis. Um 14 Uhr treffen sich die Walchower Frauen bei Frau Barths. Frau Barths, eine resolute, mütterliche Kleinbäuerin, steht schon in der Tür des einstöckigen grauen Hauses an der Hauptstraße. Pfarrerin Möllhoff-Mülius nimmt an der Kaffeetafel Platz.
Sieht ja schön aus.
Frau Barths und Frau Rabsch sind enttäuscht von der Landeskirche. Eine Pfarrerin für 11 Gemeinden, findet Frau Barths, das geht einfach nicht. Selten hat Möllhoff-Mülius Zeit für den Frauenkreis von Walchow und höchstens einmal im Monat hält sie sonntags Gottesdienst in der Dorfkirche.
Ich denke, wir müssen an dem Punkt der Bewegung noch ordentlich auch ein bisschen weiterarbeiten, dass das mindestens auch in die Generation der 40- bis 60-Jährigen in den Köpfen sich ein bisschen mehr verankert, dass sie dann nicht nur sagen, also ich fahre zum Einkaufen, ich fahre zum Arzt, ich fahre ins Kino und fahre meine Kinder auch noch zur Musikschule und wo überall hin. Aber wenn Kirche was möchte, dann möchte ich es vor Ort haben. Also da müssen wir noch üben miteinander.
16 Uhr. Vor dem Pfarrhaus in Wustrau warten schon drei blonde 13-jährige Mädchen auf den Konfirmandenunterricht. Kathleen aus Radensleben, Anne aus Karve und Vicky aus Wustrau. Kathleen und Anne werden extra von den Eltern nach Wustrau gefahren. Nur Vicky hat einen kurzen Weg zum Unterricht.
Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten mag.
Die Pfarrerin hat eine Kerze angezündet. Gelbes, warmes Licht erfüllt den Raum. Rose Möllhoff-Mülius verteilt Punkte für Gottesdienstbesuche. Heute will sie mit den dreien einen Gottesdienst vorbereiten.
Was ist eine Liturgie? Oder
Liturgie ist im Grunde erstmal im Grob gesagt der Ablauf eines Gottesdienstes.
Also wir haben ja mal angefangen mit 7. Einer ist weggezogen, 2 sind ausgetreten. Einer macht jetzt in Neuruppin, der geht auf evangelische Gymnasium. Der macht da gleich Konfirmandenunterricht, ja. Einer hat schon Konfirmation gehabt. Und ja, sind nur 3.
Vicky spürt, dass ihre Pfarrerin überlastet ist, seit sie sich um 11 Dörfer und 1500 Gemeindemitglieder kümmern muss. Als sie 1993 in die Gegend kam, war sie für Wustrau, Langen und Buskow zuständig. 2003 kamen Walchow, Protzen und Stöffin dazu. Vor einem Jahr wuchs ihr Gebiet noch einmal um 6 Orte. Radensleben, Nidwerda, Lichtenberg, Gnevico und Karve. Nach dem Unterricht setzt sich Möllhoff-Mülius ins Auto, fährt 50 Kilometer in einen Vorort von Berlin, wo sie und ihr Mann ein Haus haben. Das Refugium des Ehepaars. Wochenende, Freizeit, das haben die beiden so gut wie nie. Am Sonnabend schreibt sie ihre Predigt und Sonntag ist der Hauptarbeitstag. An diesem Sonntag stehen 3 Gottesdienste auf dem Programm. Der erste um 9 Uhr in Protzen. Die Kirche, gebaut aus märkischem Feldstein, ist eiskalt. Beim Singen trübt der eigene Hauch den Blick ins Gesangbuch. 10.22 Uhr. Auf dem Weg zum zweiten Gottesdienst um 10.30 Uhr in Radensleben wird die Zeit knapp. Rose Möllhoff-Mülius, immer noch im Talar, rast mit Tempo 110 in Richtung Radensleben. Für die 14 Kilometer hat sie 8 Minuten.
Ist heute ein bisschen arg knapp, also hängt ja immer daran, wie man, habe ich einen Organisten, habe ich keinen. In Protzen hatte ich ihn heute, in Radensleben werde ich jetzt auch gleich jemanden haben, und zwar den Pfarrer im Ruhestand, der dort früher tätig war, wird die Orgel spielen. Und das ist ja dann auch schon nochmal länger, ne, wenn man musikalische Gestaltung mit hat.
Nach dem Gottesdienst zählt eine Glöcknerin mit der Pfarrerin das Kollektengeld. Seit 8 Jahren, sagt sie, gehört sie zum Gemeindekirchenrat von Radensleben.
Für so eine kleine, schmale Frau ist es sehr viel Arbeit, aber sie packt es. Also müssen wir einfach mal so sagen, es ist enorm, was sie leistet. Überall geht es natürlich nicht. Es werden mehrere Dörfer dann immer zusammengenommen. Das zum Beispiel jetzt in Ransleben sind die Gemeinden Lichtenberg, Niedwerder, Karve, Gnewiko. Da muss man sich dann eben ein bisschen zusammenschließen.
Der letzte Gottesdienst beginnt um 14 Uhr in Wustrau, dem Wohnort der Pfarrerin. Die Kirche von Wustrau ist fast voll. 50 Besucher sind gekommen. Zum dritten Mal dieselben Lieder, dieselben Gebete, dieselbe Predigt.
Ja, das Leben, unser je eigenes Leben, es ist begrenzt. Es gibt ein zu spät.
Nach dem Gottesdienst versammelt sich im Mittelgang der Kirche die Familie der Pfarrerin. Ihr Mann, Martin Möllhoff-Mülius, Jurist aus Berlin, ein gepflegter, grauhaariger Mann in den 40ern, freut sich auf ein paar ungestörte Stunden beim Kaffee.
Mit 11 Gemeinden sieht man die Frau wenig, das ist klar, das lässt sich aber nicht vermeiden. Und ja, man sagt in Brandenburg, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, es ist eben Dienst. Natürlich sind 11 Gemeinden meines Erachtens zu viel. Das ist der Finanzknappheit der Landeskirche geschuldet. Ob das auf Dauer richtig ist und auf Dauer gut geht, wage ich sehr zu bezweifeln.
Mit der Landfahrerin unterwegs in Wustrau bei Neuruppin. Eine Reportage von Sebastian Engelbrecht war das. 8:02 ist es.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Heute ist Freitag, der 6. Januar. Jochen Spengler ist am Mikrofon. Guten Morgen. 7:50 der Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Angesichts galoppierender Preise für Heizöl und Erdgas orientieren sich viele Verbraucher neu. Viele, die es sich leisten können, setzen sich Sonnenkollektoren aufs Dach, andere schaffen sich Holzkaminöfen an. Reißenden Absatz finden Heizkessel, in denen gepresste Holzstückchen, sogenannte Pellets, umweltfreundlich verfeuert werden. Und auch Erdwärme wird zunehmend genutzt. Und dann gibt es da immer noch die Kohle. Es sind nicht mehr viele Bürger, die mit Kohle heizen. In Berlin beispielsweise gibt es heute nur noch rund 50.000 Haushalte, die von Kohlehändlern beliefert werden. Und wer, wie unsere Kollegin Mandy Schielke, einmal einen Kohlehändler bei seiner Arbeit begleitet hat, dem vergeht jeder Anflug von Neid auf diesen Job. Und der kann sich schon deswegen ein Zurück zur Kohle wohl kaum vorstellen.
Ein feuchtkalter Morgen, kurz nach 6. Es ist noch dunkel. Arndt Teiche muss sich beeilen. Er ist Kohlenhändler. Neben dem S-Bahnhof Greifswalder Straße lädt der 42-Jährige die Fracht für den Vormittag auf. Licht kommt nur von den Scheinwerfern des Gabelstaplers. Helmut Braun, Teiches Chef und Schwiegervater, hebt mit dem Stapler die Kohlenpakete auf die LKW-Ladefläche. 5 Tonnen müssen rauf. Braunkohle, Typ-Rekord aus der Lausitz. Arndt Teiche, dessen Haare am Hinterkopf bis zum Rücken reichen, schleift Koksäcke zum Laster.
Eine Tonne Tschechenkohle und das Holz brauchen wir noch.
Arndt in Jeans und abgetragenem Pulli sieht frisch aus. Tatkräftig.
Auf geht's. Ab in die Zillestraße.
Knapp 50.000 Haushalte heizen in Berlin noch mit Kohlen, erzählt Teiche, während er die Fahrbahn wechselt. 1990 waren es fast 10-mal so viele. Der Brennstoffhandel Helmut Braun hat in Berlin und Brandenburg etwa 7.000 Kunden. Noch. Die Leute drehen eben lieber an der Zentralheizung. Er selbst übrigens auch. Teiche grinst. Bis zur Wende hat er nur im Prenzlauer Berg ausgeliefert.
Naja, da ist halt so viel modernisiert worden, dass da weniger Kohlen hier drin unterbleibt als in Charlottenburg. Gerade vor 10 Jahren konnte man im Prenzlauer Berg eine ganze Woche in der Straße liefern können. Weil ja jeder Kohlen hatte. Ist alles weg. Da ist ja keiner weg.
Deshalb ist er für den Brennstoffhandel seines Schwiegervaters jetzt in ganz Berlin unterwegs. fährt auch ins Umland, Strausberg, Potsdam bis nach Pasewalk. Lieferung in Charlottenburg, Zillestraße.
Ja? Kohlen!
Ja, komme!
Jupp!
Diesmal Braunkohle. 44 Briketts sind mit schwarzem Plastikband zu Paketen geschnürt. Pro Paket 25 Kilogramm. Eilig lädt Teiche zwei Bündel auf seinen schmalen Rücken. Es muss schnell gehen, ansonsten lohnt es sich nicht. Kohlenhändler arbeiten gegen die Zeit, gegen die Uhr und gegen den Fortschritt. Der niedrige Keller im Hinterhof, in den die Kohlenpakete sollen, ist feucht, kalt. Eine kleine Deckenlampe wirft fahles Licht in den Kellerflur. Im Keller selbst ist keine Lampe und eigentlich auch gar kein Platz für Kohlen.
Ja, so sieht das dann aus. Und dann sollst du hier 26 Pakete drin bauen. Mann, Mann, Mann. So. So.
Halb neun schon. Schnell was trinken. Weiter geht's. Nächster Kunde, Familie Mohr im Tiergarten. Die Kohlen müssen hoch in die Wohnung, auf den Balkon. Arm Teiche kommt schnaufend die Treppe hinauf. Haare und Pulli sind nass geschwitzt. An seiner Schläfe zeigt sich eine dicke Ader. Noch dreimal muss der 42-Jährige nach oben. Dann ist die Lieferung fertig. Er hält durch, ohne Pause. Die Füße werden immer schwerer, schleifen über die Dielen. Rauchend, stumm sitzt das Ehepaar Mohr auf dem braunen Kordsofa im Wohnzimmer. Ihre Blicke folgen dem Kohlenhändler in Richtung Balkon.
Was ist noch mal, dass der Unfall passiert? Nee, ich hatte vom Balkon fliegen.
Wenigstens lohnt sich die Schlepperei. Wenn die Kohlen nach oben gebracht werden, gibt es zusätzlich Treppengeld. 2 Euro pro Zentner pro Stockwerk.
So, mit Treppengeld bekomme ich denn 237,50. Gut. Gib den Kunden, mit denen redet man nicht mal ein Wort. Die machen den Keller auf, bezahlen und danke, das war's. Und dann hat man ja Kunden, wo man im Jahr 2-3 Mal ist und da liefert man seit 10 Jahren. Da spricht man über die Familie, über Politik, über alles. Das ist querbeet.
Harzer Straße in Treptow. Die Hofeinfahrt ist zu eng. Arn Teiche versucht trotzdem durchzukommen. Klappt die Seitenspiegel ein, beginnt zu rangieren. Gelenkig klettert er seitlich aus dem Fahrerhaus. Kritisch prüft er den Platz für die Seitenklappen. Rechts, links. Der Wind bläst ihm durch die Haare. Wieder rein ins Fahrerhaus. Er kommt durch. 1,5 Tonnen Rekordkohle müssen in den Keller des Mietshauses, von dem der Putz abbröckelt. Mittagszeit. Heute asiatisches Gemüse mit Hühnchen.
Hallo. Einmal die 20 zum Mitnehmen, bitte.
Einmal 20 zum Mitnehmen.
Ja.
Gegessen wird grundsätzlich nicht im Schnellrestaurant, sondern im LKW.
Wenn ich mich jetzt da hinsetze und ein Fremder kommt, sag ich, mein Gott, was ist das für ein Penner? Ja, meine, das ist ja kaum einer, dass ich halt eben Kohlen arbeite. Also, was gibt's ja kaum, ne? Sondern man sieht eben halt aus wie so ein Strauchdieb.
Teiche klappt das Lenkrad nach oben, bis es waagerecht über seinem Schoß steht. Auf das Kunststoffrad kommt ein zerfletterter Straßenatlas, darauf das Essen in Aluform. Über den Schweißgeruch in der Kabine legt sich der Duft von gegartem Gemüse und Sojasauce. Jetzt noch eine Tonne in Treptow abladen, dann zurück zum Kohlehandel. Nachladen für eine Fuhre nach Brandenburg.
Unterwegs mit einem Kohlehändler in Berlin. Das war eine Reportage von Mandy Schielke. Es ist 8:07 Uhr, 7:57 Uhr. Um 8 die Nachrichten und wir hören uns, sofern Sie mögen, wieder gegen 8:10 Uhr.
Abendreport.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu 30 Minuten Politik. Durch die Sendung führt Sie Ulrich Wolter. Bevor wir zu unseren Berichten kommen, Schlagzeilen der Nachrichtenredaktion.
600.000 auf Kundgebungen zum 1. Mai.
Auf den verschiedenen Veranstaltungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes forderten Redner heute eine stärkere Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und ein soziales Europa. Festnahmen in Ost-Berlin und Prag. In beiden Städten ging die Polizei gegen Personen vor, die am Rande offizieller Maikundgebungen Transparente mit eigenen Forderungen zeigen wollten. DDR-Führung kritisiert Kirchentreffen. Als Belastung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche ist von dem zuständigen DDR-Staatssekretär Löffler die Forderung der Ökumenischen Versammlung in Dresden nach mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Rechtsstaatlichkeit bezeichnet worden. Soweit die Schlagzeilen, die nächsten Nachrichten um 18.30 Uhr.
Die Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit fanden diesmal unter dem Motto »Für ein soziales Europa« statt. Nach Angaben des DGB folgten in der Bundesrepublik rund 610.000 Menschen dem Ruf der Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsführer verlangten unter anderem weitere Kurskorrekturen in der Bonner Regierungspolitik. Auf der zentralen Kundgebung des DGB in Recklinghausen warf dessen Vorsitzender Ernst Breit der Bundesregierung vor, im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gescheitert zu sein. Dazu Informationen von Rüdiger Mahlfeld.
Sozialer Fortschritt in Europa. Dazu gehöre an vorderster Stelle der Abbau der Arbeitslosigkeit. 16 Millionen Menschen seien es in der Europäischen Gemeinschaft, über 2 Millionen in der Bundesrepublik Deutschland, die vergeblich einen Arbeitsplatz suchten. Dieses Problem werde zum Teil totgeschwiegen, zum Teil verharmlost und zum Teil statistisch wegdefiniert, kritisierte Breit in Recklinghausen. Die Bundesregierung habe es bislang nicht geschafft, dieses Problem zu lösen, sagte der DGB-Bundesvorsitzende, der weitere Arbeitszeitverkürzungen und ein Beschäftigungsprogramm forderte.
In Ost-Berlin hat die Kundgebung als sogenannte Kampfdemonstration auf der Karl-Marx-Allee unter großen Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden. Hunderttausende marschierten an der Ehrentribüne vorbei, auf der mit Staats- und Parteichef Honecker an der Spitze die führenden SED-Politiker Aufstellung genommen hatten. Aus Ost-Berlin meldet sich Hartwig Heber.
Es war das gewohnte Bild rund um den Alexanderplatz zum 1. Mai. Stundenlang zogen winkende Menschen an der großen Tribüne auf der Karl-Marx-Allee vorbei, auf der traditionsgemäß das SED-Politbüro Aufstellung genommen hatte, mit einem gleichfalls unermüdlich winkenden Erich Honecker an der Spitze. Der SED-Chef hatte zunächst angegriffen gewirkt, schien dann aber von Minute zu Minute straffer zu werden. Nur einer aus der politischen Führung fehlte diesmal zur Großdemonstration. Günter Schabowski, der Spitzenmann der Ostberliner Parteiorganisation, hatte offenbar andere Verpflichtungen. Wie in den anderen großen Städten der DDR waren auch in Ost-Berlin die Hausfassaden fahnengeschmückt. Selbst das luxuriöse Grand Hotel empfing seine Devisenkundschaft mit sozialistischem Dekor. Über dem Eingang und auf dem Dachfirst wehte es in Rot sowie in Schwarz-Rot-Gold mit dem DDR-Emblem. Auch die Hunderttausende im Marschzug hatten Winkelemente, wie das offiziell heißt, in der Hand. Papierfähnchen, Plastiknelken, auf Stäben montierte Papiertauben mit bunten Bändern und natürlich auch die üblichen Spruchtafeln oder Transparente mit Bekenntnissen zu neuen Arbeitsleistungen, zur sozialistischen Politik oder zur Partei. Ins Bild der Fernsehdirektübertragung kamen immer wieder Mütter mit Kindern oder glücklich lachende Familien. Der politischen Führung auf der Tribüne sollte das schiere Bild der Lebensfreude und des Optimismus vermittelt werden. So hatte es auch der Chef des DDR-Gewerkschaftsbundes FDGB, Harry Tisch, in seiner traditionellen Mai-Ansprache dargestellt. Im 40. Jahr ihres Bestehens zeige sich die DDR als ein blühendes Land und wie ein Kompass weise das Programm der SED den richtigen Weg zu einem Leben in Sicherheit und Geborgenheit. Von Veränderung war erwartungsgemäß in der Rede nichts zu hören.
In 40 Jahren entstand in der DDR eine Gesellschaftsordnung mit wahrhaft menschlichem Antlitz. Daran können auch jene nichts ändern, die ihre Angriffe gegen die politische Stabilität und Ausstrahlungskraft unserer Republik richten. Weder Provokationen noch Verleumdungen der Gegner des Sozialismus werden uns hindern, unseren Staat Schritt für Schritt weiter zu stärken als ein Eckpfeiler des Friedens in Europa.
Nicht nur bei den vorher offiziell ausgegebenen politischen Losungen, auch in der Ansprache von Harry Tisch fehlte jeder Hinweis auf die Sowjetunion. Im vergangenen Jahr hatte das Bekenntnis zur brüderlichen Verbundenheit mit der KPdSU noch zum Pflichtprogramm gehört. Diesmal beließ es auch Harry Tisch bei der pauschalen Erwähnung der Bruderparteien aller sozialistischen Länder. Und wohl sah man vielfach auf Bildtafeln die Porträts von Marx, Engels und Lenin. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow indessen wurde offiziell nicht gezeigt. Aber auch dies gehört längst zum gewohnten Bild in der DDR.
Das war Hafe Heber vom Ostberliner ARD-Studio. Hören Sie nun an einem Bericht von Thomas Urban, wie der 1. Mai in Warschau abgelaufen ist.
An einer Straßenbahnhaltestelle unweit der Innenstadt standen sich die beiden Gruppen gegenüber. Die einen wollten Richtung Süden zum Grab des unbekannten Soldaten, die anderen nach Norden zum Grab des Kaplans Jerzy Popieluszko. Am Grab des unbekannten Soldaten fand die 1. Mai-Feier der Partei statt. Vor der Stanislaw-Kostka-Kirche im Norden, neben der Popieluszko begraben ist, versammelten sich die Anhänger der Solidarität, der seit 2 Wochen wieder zugelassenen Gewerkschaft. An der Straßenbahnhaltestelle fielen keine bösen Worte zwischen beiden Gruppen. Bis die Bahnen kamen, musterten sie sich eher neugierig. Die sichtlich gut gelaunte Anhängerschar der Solidarität, die dreimal so stark war, mit Transparenten und Plakaten, die schweigenden Anhänger der Partei mit ein paar kleinen roten Fahnen und Papierblumen. Kaum etwas hätte besser illustrieren können, wie sehr die kommunistische Partei in die Defensive geraten ist, als diese Momentaufnahme.
Deutschlandfunk, das Interview der Woche.
Heute mit dem FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle. Die Fragen stellt Ute Flögel.
Ein weiteres aufregendes Thema dieser Sommertage ist die Rechtschreibreform. Die FDP, ihr Parteivorsitzender und Sie selbst haben gefordert, die Reform zu stoppen. Wegen der fachlichen Inhalte oder wegen des juristischen Verfahrens, Herr Westerwelle?
Aus beiden Gesichtspunkten. Erstens, fachlich überzeugt eine Rechtschreibereform dann nicht, wenn sie so viele Unstimmigkeiten hat wie diese. Sie kennen die Veröffentlichungen, dass zwischen Bertelsmann und Duden 8000 Unterschiedlichkeiten festgestellt worden sind. Die werden jetzt etwas heruntergerechnet durch die Initiatoren dieser Rechtschreibereform. Es bleibt aber unterm Strich eine so große Summe an Unstimmigkeiten, dass ich diese Reform intellektuell nicht für überzeugend halte. Und das Zweite ist eine demokratische Frage. Ich finde es bemerkenswert und eigentlich nicht akzeptabel, dass bei einer so grundlegenden Reform, die ja die Lebenswirklichkeit jedes Bürgers, der Kinder hat beispielsweise, betrifft, nicht ein einziges Mal ein Landtag oder ein Bundestag entscheiden konnte. Wir als Bundestag sind ja leider in erster Linie nicht gefragt, weil es Länderhoheit ist. Die Kultushoheit liegt bei den Ländern. Aber eine solch einschneidende Reform ohne gesetzliche Grundlage, ohne einen Staatsvertrag, der parlamentarisch sanktioniert wird, halte ich für sehr fragwürdig. Und das sehen ja auch viele Gerichte genauso. Auch übrigens der Präsident der Kultusministerkonferenz, der Herr Kollege Wernstedt, hat sich in dieser Richtung geäußert und hat ja ausdrücklich die Initiative der FDP anerkannt, dass man auch über die parlamentarische Beratung neu verhandeln müsste.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion.
Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205.
Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 299. Am 13. August 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut. Am 9. November 1989 wurde sie geöffnet. Dann wurde sie so schnell wie möglich abgerissen und nun ist sie weg. Teile der Mauer wurden in alle Welt verkauft. aber die Mauer war ein Symbol jahrzehntelang fehlender Freiheit in der DDR. Daran sollte man sich erinnern, aber nicht mal als Einheimischer findet man noch viel Spuren der Mauer und Touristen finden kaum noch etwas davon. Die Regierung des Bundeslands Berlin hat deshalb ein Konzept für Gedenkstätten entwickelt und eine davon soll dort entstehen, wo die Häuser am südlichen Straßenrand einer Straße im französischen Sektor von Berlin zum sowjetischen Sektor gehörten. Der Südrand dieser Straße bildete einen Teil des Eisernen Vorhangs, der Europa teilte. Da gibt es schon eine Gedenkstätte und die soll bis zum 50. Jahrestag des Mauerbaus am 13. August 2011 zu einer Erinnerungslandschaft erweitert werden. Da soll ein Grenzwachturm, von dem aus die Sektorengrenze bewacht wurde, wieder dort aufgestellt werden, wo er damals gestanden hat. Ein 500 Meter langes Stück Hinterlandmauer soll saniert werden. Diese Mauer stand zu DDR-Zeiten vor dem Postenweg, auf dem die Grenzposten aufpassten, dass niemand über die Mauer hinüberkletterte. Wer den Streifen zwischen dem Postenweg und der Mauer betrat, auf den wurde damals geschossen. Von der Mauer sind dort noch 64 Meter mit Mauerstreifen, Postenweg und Hinterlandmauer da. Und man kann auch noch anderes aus der Geschichte der Mauer zeigen, zum Beispiel Grenzlandtore und Zäune. Aber wie in einem Museum will man nur zeigen, was noch da ist und nichts rekonstruieren. Daraus soll also kein Mauer-Disneyland werden. Man will also nicht die Mauer wieder aufbauen. Um die bisherige Gedenkstätte so auszubauen, braucht man nicht nur viel Geld. Man muss mit 46 Eigentümern verhandeln, deren Grundstücke man dazu braucht. Für Grundstückskäufe sind 13 Millionen Euro vorgesehen. Die Hälfte davon soll vom Staat kommen, die andere Hälfte vom Land Berlin. Wer sein Grundstück nicht verkaufen will, bekommt eine Entschädigung dafür, dass er dort kein Haus mehr bauen kann, aber er bleibt Eigentümer seines Grundstücks. Das ist so ähnlich wie beim Autobahnbau, bei dem man auch übergeordnete Ziele im öffentlichen Interesse gegen die Interessen der Grundstückseigentümer durchsetzen kann. Ein weiteres Hindernis ist, dass ein Teil des ehemaligen Grenzstreifens auf dem Gelände eines Friedhofs liegt, denn zu DDR-Zeiten hatte man die Mauer einfach über die Gräber hinweg gebaut. Man überlegt noch, was man mit diesem Teil des Friedhofs machen soll. Eine Frau, die im Herbst auf diesem Friedhof das erste Herbstlaub vom Familiengrab genommen hat, hat gesagt, dass so eine Gedenkstätte wichtig ist, weil viele schon vergessen haben, dass da die Mauer war und wie man da gelebt hat. Sie wohnt da in der Nähe und hat die Schüsse gehört, wenn jemand über die Mauer klettern wollte. Sie meint, so etwas soll man nicht vergessen. Eine Kirche, die ganz nahe an der Mauer stand, wurde 1985 auf Befehl der Staatsführung der DDR gesprengt. 10 Jahre nach dem Fall der Mauer hat man auf den Fundamenten der alten Kirche eine Kapelle gebaut. Zum Gottesdienst in dieser Kapelle kommen nicht nur Christen aus der Gemeinde, sondern auch Leute aus anderen Berliner Bezirken, weil sie nicht vergessen wollen, dass Berlin mehr als 28 Jahre lang geteilt war und sich auch noch einmal darüber freuen wollen, dass Ost und West wieder vereint sind. Vor dem Eingang der Kapelle liegt das eiserne Turmkreuz der 1985 gesprengten Kirche auf dem Rasen. Diese Kapelle ist Teil 1 der jetzigen Gedenkstätte. Teil 2 ist das Dokumentationszentrum, das im Gemeindehaus untergebracht ist. Daneben kommt man auf einer Treppe zu der Aussichtsplattform, von der man auf Teil 3 der Gedenkstätte hinuntersieht, das 64 Meter lange Stück, das da von der Berliner Mauer noch übrig geblieben ist, als man sie nach dem 9. November 1989 überall so schnell wie möglich abreißen wollte. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 299. Danke.